Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Frauen wurden ja lange in der Herzmedizin nicht so richtig separat gedacht. Wir denken da nur an das klassische Beispiel in der Gendermedizin, der verkannte Herzinfarkt. Das hat sich also inzwischen zum Glück geändert. Und heute schauen wir uns eine Studie genauer an, die sich gerade für Frauen gefragt hat, ob es da Sinn macht, bestimmte Biomarker als Langzeitprävention zu bestimmen.
Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen mit einer ziemlich spannenden Frage, wie ich finde. Den täglichen Podcast für das Gesundheitswesen hört ihr immer werktags, schon ab 6 in der Früh, wenn ihr den wollt oder auch müsst. Und wir versuchen das alles in kompakte 10 Minuten zu packen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 30. Januar.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und natürlich hat das eine Studie genauer untersucht, nämlich veröffentlicht im New England Journal of Medicine. Wie immer findet ihr sie in den Shownotes verlinkt. Die haben sich die Biomarker CRP, LPA und LDL-Cholesterin genauer angesehen. Und inwiefern die wichtig sind und was die Studie dazu zeigt, haben wir besprochen mit Felix Mahfoud. Er ist Direktor der kardiologischen Klinik am Universitätsspital in Basel. Und weil wir das zumindest wissen, dass Kaffee kardioprotektiv sein kann, holt euch doch jetzt die erste Tasse Kaffee des Tages. Und dann können wir uns dieses Thema mal ganz in Ruhe anschauen. Wir wissen, das ist klar, arteriosklerotische Erkrankungen entwickeln sich über Jahrzehnte hinweg. Das heißt also, je mehr ich Langzeitprävention betreiben kann, je früher ich Bescheid weiß über eventuelle Risikofaktoren, desto besser. Und wenn man sich das LDL-Cholesterin anschaut, da funktioniert das ja auch schon ganz gut. Oder Verbesserung der Lebensgewohnheiten, das kann man ja sehr, sehr früh angehen. Das sind ganz wichtige Säulen in der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da läuft es schon ganz gut. Etwas neuere präventive, prädiktive Parameter sind daneben aber auch noch das hochsensitive C-reaktive Protein, kennt ihr alle, CRP. Das wird aber in diesem Fall als das Maß für die vaskuläre Entzündung hergenommen und das Lipoprotein A. Jetzt muss man dazu sagen, dass gegen erhöhte CRP-Werte, also als entzündungshemmender Wirkstoff, es jüngst eine Zulassung von niedrig dosiertem Colchicin gab, damit eben arteriosklerotische Ereignisse verringert werden können. Aktuell gibt es auch laufende Studien zur Senkung des Lipoproteinspiegels, also zu Wirkstoffen, die das machen sollen. Das heißt, das ist auch gar nicht so blöd, sich genau diese drei Parameter anzuschauen, weil die kann ich ja eventuell in Zukunft beeinflussen. Einen kann ich schon. Unser Experte Mahfoud sagte dazu, heutiger Stand ist, wenn ich beim LDL-Cholesterin anpacke, senke ich in jedem Fall das Risiko. Genau, so viel, so klar. Für das CRP haben wir wenig antiinflammatorische Substanzen, außer das Colchicin. Das hat sich bisher auch noch nicht so richtig durchgesetzt in der kardiovaskulären Medizin. Das räumt er schon ein. Und für das Lipoprotein A sieht es so aus, dass da einige vielversprechende Substanzen in der Pipeline sind. Also er fasst zusammen, da kann durchaus noch was kommen. Bis dahin sollte man aber auch definitiv das LDL-Cholesterin senken. So, und jetzt schauen wir uns mal die Untersuchung ganz genau an. Die stellte sich die konkrete Frage, wenn einmalig, also wir sprechen wirklich nur von einer einzigen Laborentnahme, hochsensitives CRP, LDL-Cholesterin und Lipoprotein A zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmt werden, ist das eine nützliche Methode für die Bewertung des kardiovaskulären Lebenszeitrisikos für Frauen? Und das wurde in einer prospektiven Kohortenstudie mit Nachverfolgung über 30 Jahre hinweg eben untersucht. Und bevor ich da noch mehr auf die Studie eingehe, lasse ich unseren Experten nochmal zu Wort kommen. Der fand das nämlich relativ überraschend, hat er ganz ehrlich gesagt, dass es diese Beobachtungsstudie ins New England Journal geschafft hat. Andererseits sagte er auch, es gibt natürlich nicht so viele Studien in der Kardiologie mit ausschließlich Frauen. Also nochmal Anmerkung von mir, gut, dass wir die jetzt haben und dass die vielleicht dann auch eben etwas prominenter publiziert wurde. Und er fand dann natürlich auch recht bemerkenswert dieses sehr lange Follow-up von 30 Jahren. Das ist schon sehr interessant. Aber es ist eine rein deskriptive Arbeit und keine Interventionsstudie. Das wollte er nochmal betonen. Es wurden nur Patientinnen mit einer sehr großen Zahl erfasst und nachverfolgt, aber durchaus auch mit interessanten Ergebnissen für eine wenig erforschte Gruppe von Betroffenen. So, und jetzt gehen wir rein in die Daten. Es wurden bei fast 28.000 gesunden Frauen einmalig diese drei Werte bestimmt, die ich jetzt schon genannt habe. Das Durchschnittsalter war bei Studienbeginn knapp 55 Jahre und Nachverfolgung, wie gesagt, sehr, sehr lange, 30 Jahre insgesamt, mit dem primären Endpunkt erstes schwerwiegendes kardiovaskuläres Ereignis. Was zählte alles dazu? Das war so eine Zusammenstellung von Myokardinfarkt, koronarer Revaskularisation, Schlaganfall oder Tod durch kardiovaskuläre Ursachen. Und das Team untersuchte nicht nur einen Gefährdungsquotienten für einen einzelnen Biomarker, sondern machte dann auch Kombinationen aus zwei oder allen drei Biomarkern, was da für Gefährdungsquotienten rauskam. Dabei wurden die Werte in Quintile eingeteilt. Letztendlich hieß es nichts anderes, als diese Teilnehmerinnen wurden in fünf Gruppen mit eben unterschiedlich hohen Leveln der Biomarker eingeteilt und dann verglichen. Rauskam erstmal insgesamt knapp 3.700 erste größere kardiovaskuläre Ereignisse in der 30-jährigen Nachbeobachtungszeit. Also 3.700 Frauen hatten irgendein dramatisches Ereignis. Und die Vorhersage des 30-Jahres-Risikos sowohl für koronare Herzkrankheiten als auch für die Schlaganfälle konnte mit jedem der drei Biomarker gemacht werden. Der größte Risikounterschied kam aber raus, wenn alle drei Biomarker gemeinsam berücksichtigt wurden. Felix Mahfouz lasse ich da noch mal ein bisschen genauer auf die Ergebnisse eingehen. Er sagte, man sieht, dass es beim Lipoprotein A zum Beispiel keinen linearen Zusammenhang zum kardiovaskulären Risiko gibt. Da gibt es anscheinend mehr so eine Art Cut-off, der irgendwo zwischen der vierten und fünften Quintile liegt. Und ab da steigt das Risiko für die Patientinnen deutlich an. Und das hat in seinen Augen schon eine praktische Relevanz, weil die Frage ja ist, wo ist dieser Cut-off für das Lipoprotein A? Und da scheint es eben genau so zu sein, dass erst der hohe Wert des LPA mit einem höheren kardiovaskulären Risiko überhaupt assoziiert ist. Darunter sind die Werte nicht so schlimm. Beim LDL-Cholesterin sehen wir hingegen in dieser Studie, dass das Risiko schon ab Quintil 3 ansteigt. Und in seinen Augen sagt er dann auch, ja, diese Risikofaktoren bestimmen über 30 Jahre lang die Prognose. Das kann man so sagen. Die Modulation dieser Risikofaktoren ist hier aber nicht getestet worden. Das heißt, wir wissen nicht, was dabei rauskommt, wenn wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um die Risikofaktoren, also diese Werte, zu reduzieren. Aber was die Studiendaten auf jeden Fall sagen können, ist, wenn jemand ein hohes LPA, ein hohes CP, hohes LDL-Cholesterin hat, dann haben die betreffenden Frauen drei zum Teil unabhängige Risikofaktoren, die mal mit einem kardiovaskulären Ereignis assoziiert sind. Und auf diese Patientinnen, auf die muss ich dann besonders gut aufpassen. Und das bedeutet eben auch, wenn ich jemanden identifiziere in dieser hohen Quintile, zum Beispiel vom LPA, dann muss ich die konsequent behandeln. Das heißt, ich muss anfangen mit Lebensstilmodifikation, Blutdruckeinstellung, Lipideinstellung und so weiter. Was das dann bringt, das weiß ich natürlich nicht. Aber er betonte auch, was wir definitiv wissen. Es geht ja letzten Endes um die Frage, wie früh im Leben der Patientinnen muss ich denn präventiv einschreiten? Und da sagt er es ganz klar, die Antwort ist, je früher, desto besser. Also eine durchaus wichtige Geschichte, was da mal wieder untersucht wurde, mit speziellem Fokus auf die Frauen. Und wenn ihr da jetzt noch mehr zu haben möchtet, dann sei euch wärmstens empfohlen The Sex Gap. Das ist unser Podcast, unsere Podcast-Reihe, die sich nur mit geschlechtersensibler Medizin befasst, aber die unterschiedlichsten Aspekte aufgreift. Sehr, sehr spannend. Hört da gerne rein. Findet ihr natürlich bei uns auf apotheken-umschau.de, aber natürlich auch überall da, wo ihr Podcasts hört.
ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.